Facebook hat bei den Anhörungen vor dem US-Kongress den Gegenwind der Senatoren und Abgeordneten zu spüren bekommen. Die Kritik fiel stärker aus, als viele erwartet hätten. Nichtsdestoweniger haben die insgesamt fast 9 Stunden Anhörung viele neue Erkenntnisse zu Libra gebracht. Die heutige Episode ist der zweite Teil der Zusammenfassung der wichtigsten Learnings aus den Anhörungen zu Libra im US-Kongress. Wir sprechen unter anderem darüber, warum die Libra Association in der Schweiz gegründet wurde, warum sie keine oder nur wenig Gewinn erwirtschaften darf und wie Facebook dann eigentlich Geld mit Libra verdienen möchte. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute gibt es den zweiten Teil zu den Anhörungen über Libra im US-Kongress und ich kann jetzt schon ankündigen, es wird auch noch einen dritten Teil geben. Dieser dritte Teil bzw. diese drei Teile insgesamt sind nicht nur eine Zusammenfassung dessen, was im US-Kongress diskutiert wurde zum Thema Libra, sondern gleichzeitig auch eine Art Bestandsaufnahme des Libra-Projektes. Das heißt, wir beantworten gleichzeitig Fragen wie, wo stehen wir aktuell, was sind die offenen Probleme, was sind mögliche Lösungen und wir nähern uns auch dieser scheinbar banalen Frage an, zu der jeder eine andere Antwort hat, was genau ist Libra? Der dritte und letzte Teil erscheint dann bereits am kommenden Mittwoch, denn am Sonntag nächste Woche gibt es eine ganz spezielle Folge. Ich habe mich mit einem der bekanntesten deutschen Ökonomen unterhalten, und zwar zum Thema Libra. Wer das ist, das verrate ich in der kommenden Episode und das Interview gibt es dann heute in einer Woche. Im ersten Teil haben wir ja nur 2 der 10 Erkenntnisse aus den Anhörungen im US-Kongress besprochen. Das lag daran, dass wir uns erst noch etwas mit dem US-Kongress im Allgemeinen auseinandergesetzt haben. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der als Legal Associate in Washington arbeitet und so haben wir versucht, den Anhörungen zu Libra etwas mehr Kontext zu geben. Seine Einschätzungen findest du in Teil 1 dieser kleinen Serie. Der Grund, warum ich auf jede einzelne der 10 Erkenntnisse so detailliert eingehen möchte, ist, weil ich glaube, wir können sehr, sehr viel lernen aus dem Versuch von Facebook, eine digitale Währung zu etablieren. Meiner Meinung nach steht es außer Frage, dass digitale Währungen unsere Zukunft sind. Ich persönlich glaube, dass es in Zukunft eine ganze Reihe öffentlicher und privater Währungen geben wird, die alle koexistieren und in unterschiedlichen Situationen Vor- und Nachteile haben. Bis es dazu kommt, müssen allerdings noch einige Hürden überwunden werden. Und Facebooks Libra ist der erste ernstzunehmende Versuch der Privatwirtschaft, eine globale Währung zu etablieren. Deswegen können wir unglaublich viel lernen, denn wir sehen ganz konkret und auf breiter Front, welche Bedenken es von Seiten Politikern und Regulierungsbehörden gibt und wie diese eventuell überwunden werden können. Also ich denke, Facebook leistet hier aktuell sehr viel Pionierarbeit, wovon andere Unternehmen, wie beispielsweise Amazon, in Zukunft kräftig profitieren könnten. Und was uns auch wieder ganz deutlich vor Augen geführt wird in dieser Diskussion, ist, dass unsere Regulierungsrahmen einfach noch nicht auf das digitale Zeitalter vorbereitet sind. Also da muss und da wird in den kommenden Jahren viel passieren, denn es wird langfristig keine Lösung sein, die Sachen immer einfach nur zu verbieten, weil sie nicht in den aktuellen Regulierungsrahmen passen. Okay, dann starten wir in den zweiten Teil. Wir haben, wie gesagt, beim letzten Mal, beim ersten Teil, die ersten beiden Erkenntnisse besprochen. Die erste Erkenntnis war, dass die Abgeordneten sehr negativ gegenüber Libra eingestellt sind und dass diese Skepsis bzw. Ablehnung vor allem auf einer Skepsis gegenüber Facebook beruht. Also aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit hat Facebook scheinbar jegliches Vertrauen der Abgeordneten verspielt. Unsere zweite Erkenntnis hat dann genau daran angeschlossen. Es ist nämlich so, dass es nicht nötig ist, Facebook zu vertrauen, um Libra nutzen zu können. Facebook hat das also relativ smart gemacht und die Libra Association so strukturiert, dass keines der teilnehmenden Unternehmen, also auch nicht Facebook, zu viel Macht bzw. Kontrolle über die Libra-Währung ausüben kann. Heute geht es dann weiter mit der dritten Erkenntnis. Und die bezieht sich auf den Anfang des White Papers zu Libra. Die dritte Erkenntnis lautet: Es ist nicht klar, ob und wie Facebook den Menschen ohne Bankkonto helfen wird. Das Libra White Paper beginnt ja gleich mit der Aussage, dass es das Ziel von Libra sei, den Menschen ohne Bankkonto einen Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen. Es wird eine Statistik der Weltbank zitiert, die besagt, dass aktuell rund 1,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu klassischen Bankdienstleistungen haben. Bis auf 2 bis 3 Absätze zu Beginn des White Papers spielt das Thema allerdings ansonsten keine Rolle mehr. Aus diesem Grund gab es auch vor dem US-Kongress einige kritische Nachfragen. Der Republikaner Scott Tipton und die Demokratin Joyce Betty haben beispielsweise gefragt, wie genau man diese 1,7 Milliarden Menschen denn erreichen möchte, wie man ihnen den adäquaten Umgang mit der Technik beibringen möchte, was passiert, wenn diese Leute keinen Internetzugang haben, was passiert, wenn sie sich nicht ausweisen können und so weiter. David Marcus ist hier in seinen Antworten leider sehr vage geblieben. Er spricht von einem Agentennetzwerk, die vor Ort dafür sorgen sollen, dass die Menschen lokal Libra erwerben können. Außerdem sagte er, dass Libra aktuell nur für diejenigen relevant sei, die ein Smartphone und Internetzugang besitzen. Wenn man sich jetzt die Daten zu diesen 1,7 Milliarden Menschen ohne Bankzugang mal genauer ansieht, dann fällt auf, dass nur 1 Milliarde davon ein Smartphone besitzen und nur 500 Millionen einen Internetzugang. Sollte man also wirklich ein Smartphone und Internetzugang benötigen, um Libra nutzen zu können, dann fallen knapp 2/3 dieser Menschen schon mal raus. Außerdem lebt ein großer Teil dieser Unbanked in Ländern, in denen Facebook dauerhaft oder zumindest temporär verboten ist, wie beispielsweise China, Pakistan, Bangladesch oder Indonesien. Dazu kommt noch, dass viele dieser Länder strenge Regeln für die Nutzung von Kryptowährungen haben oder Kryptowährungen sogar verboten haben, wie beispielsweise Indien. Laut der Economic Times, das ist eine sehr große Tageszeitung in Indien, ist es mit den aktuellen Regulierungen zu Kryptowährungen in Indien nicht möglich, Libra einzuführen. Der Report der Weltbank, aus dem Facebook seine Zahlen entnimmt, erhält eine weitere interessante Statistik. Und zwar wurden die Menschen ohne Bankkonto gefragt, warum sie denn kein Konto hätten. Und rund 2/3 der Teilnehmer haben geantwortet, dass sie einfach nicht genügend Geld hätten, um ein Bankkonto zu eröffnen. Das mag jetzt einerseits daran liegen, dass Banken Verwaltungsgebühren oder Transaktionsgebühren verlangen und diese Menschen sich deswegen kein Konto leisten können. Und dagegen könnte die Libra Association tatsächlich etwas tun, wenn sie kostenlose Konten und Zahlungen anbieten würde. Aber es scheint doch eher so zu sein, dass diese Menschen tatsächlich einfach nicht genügend Vermögen besitzen, als dass es sich lohnen würde für sie, ein Bankkonto zu eröffnen. Und das ist ein Problem, das eben auch Libra nicht lösen kann. Also es ist ein lobenswertes Ziel, den Ärmsten der Armen helfen zu wollen und ihnen Bankdienstleistungen zur Verfügung stellen zu wollen, aber ich bin ein bisschen enttäuscht davon, wie halbherzig Facebook an die Sache herangeht. Also ich hätte zumindest noch ein Kapitel im White Paper erwartet, das einen klaren Plan darlegt, wie genau man diese Ziele erreichen will. So stiefmütterlich, wie das Thema aktuell allerdings behandelt wird, bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, dass die Menschen ohne Zugang zum Banksystem wirklich die Hauptmotivation für das Libra-Projekt sind. Machen wir hier mal einen Cut und reden über die vierte Erkenntnis. Die vierte Erkenntnis ist die folgende. Es kommt nicht gut an bei den Senatoren und Abgeordneten, dass die Libra Association in der Schweiz gegründet wurde. Eine Frage, die auch sehr oft gestellt wurde, war, warum man die Libra Association in der Schweiz angesiedelt hat und nicht in den USA. Die Bedenken sind natürlich, dass Facebook sich für die Schweiz entschieden hat, weil die Schweiz eher liberale Finanzgesetze hat. Und der Vorwurf der Senatoren und Abgeordneten im US-Kongress war eben, dass die Entscheidung, in die Schweiz zu gehen, so wirkt, als wolle Facebook die US-Regulierung umgehen. David Marcus hat natürlich geantwortet, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Er meinte, man hat sich für die Schweiz und im Speziellen für Genf entschieden, weil die Libra Association eine globale Institution ist und in Genf auch viele andere globale Institutionen angesiedelt sind, wie beispielsweise die UN. Es geht aber auf keinen Fall eben darum, das sagt David Marcus, der US-Regulierung aus dem Weg zu gehen. David Marcus hat außerdem nochmals betont, dass die Libra Association in Gesprächen mit verschiedenen US-Regulierungsbehörden ist und unter anderem bei FinCEN bereits als Money Transmitter, also Zahlungsdienstleister, registriert ist. FinCEN, das ist das Financial Crimes Enforcement Network, das ist eine US-Behörde des US-Finanzministeriums, die sich unter anderem mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auseinandersetzt. Also einerseits kann ich die Argumente von David Marcus hier auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn man wirklich auf extrem lockere Finanzmarktregulierung ausgewiesen wäre, hätte es noch deutlich bessere Kandidaten gegeben als die Schweiz. Also als jemand, der seit 6 Jahren in der Schweiz lebt, glaube ich, dass die Schweiz tatsächlich ein guter Standort für ein solches Projekt ist. Es ist auch sicherlich nicht so, dass hier der wilde Westen herrscht, was Finanzmarktregulierung anbelangt und dass jeder machen kann, wie er will. Aber im Vergleich zu den USA hat die Schweiz durchaus einige Vorteile. Es wurde zum Beispiel vor einiger Zeit etwas mehr Klarheit geschaffen, wenn es um die Regulierung im Bereich Kryptowährungen und digitalem Geld geht. Außerdem herrschen in der Schweiz sehr stabile politische Verhältnisse, also die Gefahr ist gering, dass wir hier einen Chaoten wie Trump bekommen, der plötzlich alles über den Haufen wirft. Und last but not least ist die Schweiz selten in internationale Konflikte verwickelt und sie ist ja auch bekannt dafür, sich meistens neutral zu verhalten. Deswegen finden in der Schweiz ja auch des Öfteren Treffen zwischen verfeindeten Staaten statt, wie beispielsweise den USA und Iran im Rahmen des Atomdeals. Also vor diesem Hintergrund bietet sich die Schweiz auf jeden Fall als Standort für eine globale und zumindest teilweise dezentrale Währung an. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass für die Libra Association hier durchaus einige Vorteile entstehen. Die Libra Association ist ja eine Non-Profit-Organisation. In den USA bedeutet das ganz strikt, dass keine Gewinne ausgeschüttet werden dürfen. Die Libra Association möchte ja aber Dividenden an die Investoren zahlen. In der Schweiz ist das möglich und zwar auch als Non-Profit-Organisation. Ein weiterer Vorteil der Schweiz gegenüber den USA ist, dass die US-Regulierung sehr fragmentiert ist. Das heißt, es gibt eine Unmenge an verschiedenen Institutionen, die es sehr kompliziert machen, abzusehen, wie und wo ein solches Projekt reguliert werden sollte. Selbst die US-Abgeordneten machen sich darüber manchmal lustig und sprechen von der Alphabet Soup, also der ABC-Suppe, denn die Regulierungsbehörden heißen beispielsweise SEC, CFTC, FDIC, OCC, NCUA und so weiter. Im Gegensatz dazu ist das Regulierungssystem in der Schweiz sehr viel einfacher strukturiert. Das schafft mehr Sicherheit und eben auch mehr Klarheit. Außerdem war die Schweiz, wie gesagt, immer sehr offen gegenüber Unternehmen im Bereich Kryptowährungen und versucht sich aktuell auch so ein bisschen als globaler Hub für Kryptowährungen und Blockchain-Projekte zu etablieren. Es gibt ja auch das sogenannte Crypto Valley in Zug, wo sich sehr viele Projekte angesiedelt haben. Unter anderem hat dort die Ethereum Foundation ihren Hauptsitz. Gary Gensler hat während der Anhörung noch erwähnt, dass die Libra Association vermutlich auch deswegen in der Schweiz sitzt, weil es weniger wahrscheinlich ist, unter Schweizer Recht als Security oder Wertpapier eingestuft zu werden, als unter amerikanischem Recht. Und damit kommen wir zu meiner nächsten Erkenntnis. Die hängt nämlich eng mit dieser Sache zusammen oder diesem Problem, ob denn Libra nun eine Security oder ein Wertpapier ist oder nicht. Die fünfte Erkenntnis ist folgende. Die Libra Association darf keine allzu großen Gewinne erwirtschaften, sonst könnte der Libra Token als Wertpapier eingestuft werden. Hier sind wir jetzt an einem Punkt, den ich extrem wichtig finde. Die große Frage ist ja, was genau ist Libra und was genau ist die Libra Association? Und je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, fällt dann die Regulierung des Projektes strenger oder softer aus. David Marcus sagt natürlich, hey, wir sind lediglich ein kleiner Zahlungsanbieter wie PayPal oder Venmo. Das heißt, wir sind weder eine Bank, noch ein Fonds, noch sonstiges. Und das sagt er natürlich deswegen, weil Banken und Fonds weit härter reguliert werden als einfache Zahlungsdienstleister. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sehen das nicht alle so wie David Marcus. Das Problem ist, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen klassischen Zahlungsanbietern wie PayPal und der Libra Association. Wenn man mit PayPal bezahlt, dann wird das Geld erst während des Zahlvorgangs von unserem Bankkonto abgebucht. Bei Libra ist es aber ja so gedacht, dass es möglich sein soll oder fast normal sein soll, diese Währung Libra zu halten. Das heißt, ich muss zuerst meine Euro oder US-Dollar in Libra tauschen und dann auf mein Libra-Konto einzahlen, bevor ich mit Libra Transaktionen tätigen kann. Das ist also ein fundamentaler Unterschied zwischen Libra und PayPal. Die Libra Association bzw. die Wallets bieten damit also bankähnliche Dienstleistungen an. Deswegen ist die Libra Association jetzt nicht automatisch eine Bank, aber es könnte sein, dass sie als Schattenbank eingestuft wird. Denn Schattenbanken sind genau die Institutionen, die bankähnliche Dienstleistungen anbieten, aber keine Banklizenz halten. Ein Beispiel für Schattenbanken sind sogenannte Geldmarktfonds oder ETFs, sogenannte Exchange-Traded Funds. Und Gary Gensler, der ehemalige Chef der CFTC, glaubt, dass die Libra Association ein ETF ist. Ich werde jetzt hier nicht genau ins Detail gehen, warum das der Fall sein könnte. Eventuell nehme ich dazu nochmal eine gesonderte Episode auf. Die Kurzfassung ist, ähnlich wie ein ETF investiert die Libra Association das eingezahlte Geld in Wertpapiere. Und die Libra Tokens wären dann sozusagen Anteilsscheine an diesem ETF. Und hier kommt das größte Problem. Wenn man dieser Interpretation folgt und die Libra Tokens wirklich als Anteilsscheine an einem ETF einordnet, dann wären diese Token Securities, also Wertpapiere, und müssten dementsprechend auch als solche reguliert werden. Und Wertpapiere dürfen eben nur an regulierten Wertpapierbörsen gehandelt werden. Das ist natürlich extrem unpraktisch für eine Währung, denn wir können ja nicht jede einzelne Zahlung über eine regulierte Wertpapierbörse abwickeln. Und das ist eben der Grund, warum Facebook und David Marcus versuchen, mit allen Mitteln zu vermeiden, dass Libra als Wertpapier eingestuft wird. Und eine Möglichkeit, das zu vermeiden, ist es eben, wenn sie es schaffen, die Libra Association als Non-Profit-Organisation zu deklarieren. Das wird aber nur dann gelingen, wenn die Ausschüttungen an die Investoren, also die Dividenden, sehr klein bleiben. Deswegen hat David Marcus in den Anhörungen auch gesagt, es ist nicht das Ziel der Libra Association, große Gewinne zu erwirtschaften, sondern es sollen in erster Linie die laufenden Kosten gedeckt werden. Und diese Aussage führt mich dann zur nächsten, der sechsten Erkenntnis. Die sechste Erkenntnis lautet, Facebook hat keine Gewinnerwartungen an die Libra Association, sondern plant, an anderen Stellen mit Libra Geld zu verdienen. Zuallererst ist es natürlich so, dass Facebook mit dem ganzen Projekt Geld verdienen möchte. Also Facebook ist kein altruistischer Verband oder Verein, sondern ein privates Unternehmen mit ganz klaren Profiterwartungen. David Marcus hat sich zwar um eine konkrete Aussage zu den Investitionen Facebooks gedrückt, aber ich gehe davon aus, dass Facebook sehr viel Geld in die Hand genommen hat und auch noch nehmen wird. Deswegen erhoffen sie sich natürlich langfristig auch einen Rückfluss. Und dieser Rückfluss wird nicht in Form von Dividenden der Libra Association erfolgen, sondern David Marcus nennt stattdessen zwei andere potenzielle Einnahmequellen für Facebook. Es wird darum gehen, nicht mit dem Libra-Netzwerk selbst Gewinne zu machen, sondern mit den Angeboten, die auf dem Netzwerk aufbauen. Das ist natürlich zuerst die Calibra Wallet. Hier will Facebook vor allem mit Services an Privat- und Unternehmenskunden Geld verdienen, die über den gewöhnlichen Bezahlvorgang hinausgehen. David Marcus hat dazu noch keine Details genannt, aber es steht fest, dass die Calibra Wallet eine der wichtigsten Einnahmequellen für Facebook sein wird. Als zweites spricht David Marcus von rund 90 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen, die auf der Facebook-Plattform sind, aber aktuell keine Geschäfte miteinander auf der Plattform tätigen können. Libra soll es diesen Unternehmen dann eben erleichtern, miteinander Geschäfte zu machen. Davon erhofft sich Facebook dann mehr Traffic auf der Plattform und im Endeffekt mehr Werbeeinnahmen. Also Libra soll im Endeffekt auch auf die klassischen Einnahmequellen von Facebook, dem Advertising, eine positive Auswirkung haben. Das waren jetzt die nächsten Erkenntnisse. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und besprechen die letzten vier Erkenntnisse, das heißt Erkenntnis 7 bis 10 im dritten Teil dieser kleinen Reihe. Zum Abschluss nochmal die sechs Erkenntnisse, die wir bis jetzt besprochen haben. Nummer 1. Die Senatoren und Abgeordneten im US-Kongress sind sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber Libra. Es gibt aber auch vereinzelt positive Stimmen. Nummer 2. Es ist nicht nötig, Facebook zu vertrauen, um Libra nutzen zu können. Nummer 3. Es ist nicht klar, ob und wie Facebook den Menschen ohne Bankkonto helfen wird. Nummer 4. Es kommt nicht gut an bei den US-Senatoren und Abgeordneten, dass die Libra Association in der Schweiz gegründet wurde. Nummer 5. Die Libra Association darf keine allzu großen Gewinne erwirtschaften, sonst könnte der Libra Token als Wertpapier eingestuft werden. Und Nummer 6, Facebook hat keine Gewinnerwartungen an die Libra Association, sondern plant, an anderen Stellen mit Libra Geld zu verdienen. Okay, wie bereits angekündigt, gibt es den dritten und letzten Teil zu den Anhörungen im US-Kongress bereits am kommenden Mittwoch. Am Sonntag dann das Interview mit einem der bekanntesten und einflussreichsten deutschen Ökonomen. Mehr dazu verrate ich am Mittwoch. Danke wie immer fürs Reinhören. Vielen Dank für euer Feedback und für eine gute Bewertung des Podcasts auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne diesen Kanal, so stellt ihr sicher, dass ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.